Wir wollen gemeinsam auf Gottes Wort hören. Und nach der Textlesung würde ich Bruder Krawczyk Sie bitten und Sigi, ob du auch mit uns beten könntest dann. 3. Mose 23, Verse 23 bis 34. 3. Mose 23. Und der Herr redete zu Mose: Rede zu den Söhnen Israel, im 7. Monat, am 1. des Monats soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun, und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und der Herr redete zu Mose: Doch am 10. dieses 7. Monats, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung solle für euch sein, und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Person, die sich nicht demütigt an eben diesem Tag, die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen aus der Mitte ihres Volkes. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, eine ewige Ordnung für eure Generation in all euren Wohnsitzen. Ein ganz feierlicher Sabbat soll er für euch sein, und ihr sollt euch selbst demütigen. Am 9. des Monats, am Abend, vom Abend bis zum Abend, sollt ihr euren Sabbat feiern. Dann lesen wir noch Verse 39 bis 43 aus diesem Kapitel. Doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des Herrn feiern. Am 1. Tag soll Ruhe sein und am 8. Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am 1. Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige, von dicht belaubten Bäumen und von Bachpappeln, und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. Und ihr sollt 7 Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern, eine ewige Ordnung für eure Generationen. Im 7. Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Lande Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott.
Wir haben gesehen, dass die Feste Israels nach Kolosser 2, Vers 17 ein Schatten sind der zukünftigen Dinge. Wir haben uns die drei Wallfahrtsfeste angeschaut, das Passafest, das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Diese drei Wallfahrtsfeste, zu denen jeder männliche Israelit verpflichtet war, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Und diese drei Wallfahrtsfeste bilden den Kern der drei großen Festzeiten, die es in diesem göttlichen Festkalender gibt. 3. Mose 23, der göttliche Festkalender, der gleichzeitig der große prophetische Kalender Gottes ist, in dem wir seine Feste in der Geschichte finden, wie Gott sie feiert, als Zeiten der Begegnung mit den Menschen. Wir haben als erstes betrachtet die Feste, die von uns aus gesehen geschichtlich bereits in der Vergangenheit liegen, erfüllt sind. Das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, auf den Gekreuzigten hin. Dann das Fest der Erstlingsgarbe als das große Fest der Auferstehung dieses Erstlings der Entschlafenen, unseres Herrn. Und von da abgezählt 50 Tage, von hier abgezählt, von dem Fest dieser Erstlingsgarbe 50 Tage gezählt, bis zum Wochenfest. Und damit schon deutlich gemacht, diese innere Verknüpfung von dem Erstling hin zu den Erstlingen der Gemeinde aus Juden und Griechen, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 10, wie die Erstlinge des Geistes geschenkt werden, damit wir sein dürfen, eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Diese ersten vier Feste, die vier Frühlingsfeste, haben wir miteinander betrachtet. Und wir wollen uns jetzt die drei Herbstfeste miteinander anschauen. Müssen aber als erstes, wenn wir diesen Festkalender Gottes einmal anschauen, feststellen, dass zwischen den Frühlingsfesten, hier das letzte, das Wochenfest am 6. des dritten Monats und dem ersten Herbstfest am 1. des 7. Monats mehrere festlose Monate liegen. Es ist also eine ganze Zeit in diesem Festkalender Gottes. Diese Feste hier, das sind Fastenmomente, die jetzt nicht in der Bibel im Festkalender Gottes auftauchen, sondern die anderen Ursprung haben. Wir sehen also im Prinzip von den Festen Gottes her, vom Wochenfest bis zum Fest des Posaunenblasens, mehrere Monate lang eine festlose Zeit. Und das Interessante an diesem Festkalender Gottes als prophetischem Kalender ist, dass nicht nur die Feste ihre prophetische Bedeutung haben, sondern sogar die festlose Zeit hat seine prophetische Bedeutung. Dem Wochenfest Pfingsten folgte die endgültige Ablehnung des Messias durch Israel. Nach der Sendung des Sohnes wurde jetzt nun auch die Sendung des Heiligen Geistes von den Führern und von der Masse des Volkes abgelehnt. Und damit wurde Israel verstockt und für eine gewisse Zeit zur Seite gestellt. In der Zeit zwischen Pfingsten und dem Fest der Posaunen gibt es für das Volk Israel keine Festzeiten. Auch prophetisch, heilsgeschichtlich gesehen, gibt es für Israel in dieser Zeit keine Festzeiten. Diese für Israel festlose Zeit ist vielmehr die Zeit der Gemeinde, in der Israel als Volk an die Seite gestellt ist und Gott jetzt aus allen Nationen seine Erstlinge, die Gemeinde, herausruft. Dieser mehrmonatige festlose Zeitraum, den wir hier in den Festen haben, der hat mich erinnert an die Zeit zwischen der 69. und 70. Jahrwoche. Man hätte dazu jetzt eine Folie auflegen können, das wollen wir jetzt aber nicht machen, weil wir es nur ganz kurz betrachten. Unser Bruder wird morgen zur 70. Jahrwoche noch Näheres sagen. Ich möchte nur so viel sagen. Wir lesen in Daniel 9 ab Vers 24, dass Gott sagt, dass er in seiner Heilsgeschichte über sein Volk Israel einen Zeitraum von 70 Jahrwochen bestimmt hat. Und in diesen 70 Jahrwochen will er seine Heilsgeschichte mit Israel durchführen. Wir hatten das vor 2 Jahren und auch letztes Jahr schon hier im Rahmen dieses Seminars betrachtet. Und am Ende dieser 70 Jahrwochen soll stehen, dass die Sünde zum Abschluss kommt und ein Allerheiligstes der Messias gesalbt wird. Bis dahin, das steht am Ende, am Ziel dieser 70 Jahrwochen. Und jetzt ist das Interessante, dass diese 70 Jahrwochen, die Gott als Zeitraum bis zur Vollendung seines Volkes Israels gesetzt hat, dass Gott diese 70 Jahrwochen nicht einfach durchlaufen lässt, sondern dass es hier in Daniel 9, Vers 26 heißt, nach den 62 Wochen, 7 waren schon vorher, also man kann sagen, nach den 69 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt, Jerusalem, und das Heiligtum, den Tempel, zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein, bis ans Ende. Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Das heißt, in dieser Zeit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche hält Gott die Uhr Israels an. Es ist die Einschubzeit der Gemeinde. Und dieser Einschubzeit zwischen der 69. und 70. Jahrwoche, in der die Uhr Israels sozusagen nicht weiterläuft, sondern stillsteht, diesem Einschub zwischen der 69. und 70. Jahrwoche entspricht hier im Festkalender Gottes die festlose Zeit. Diese dauert mittlerweile fast 2000 Jahre. Also 2000 Jahre gab es für das Volk Israel nichts mehr zu feiern. Das können wir mal ganz klar so sagen. 2000 Jahre hatte dieses Volk nichts mehr zu feiern. Interessant ist, wenn wir hier auch immer wieder auf die Landwirtschaft uns beziehen, was wir gesehen haben, dass bei diesen Festen auch immer wieder dieser Ernteprozess im Hintergrund steht, als Bild für das heilsgeschichtliche Wirken Gottes, was mit einem Erntejahr verglichen wird, dass diese festlose Zeit zwischen dem Frühling und dem Herbst in der Zeit der Sommerhitze liegt. Das ist die Zeit der Sommerhitze in Israel. Und die Hitze des Sommers ist ein Bild auf die Drangsale und Verfolgungen, die Israel in dieser Zeit erleiden musste und noch wird erleiden müssen. Aber das Entscheidende auch hier wieder: dieser festlose Zeitraum dauert nicht endlos, sondern er ist begrenzt bis zum 1. des 7. Monats, bis zum Fest der Posaunen. Und diese Begrenzung der Verwerfung, der Zurückstellung Israels, eben dieses göttliche Biss, ist von großer Bedeutung und findet sich im Neuen Testament immer wieder. Es ist mir eines der köstlichsten und ich möchte einfach nochmal drei Stellen uns ganz bewusst hier in Erinnerung rufen. Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf das ihr euch nicht selbst klug dünkt, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird. Das ist in anderen Worten gesprochen, das, was wir hier sagen. Verstockung Israel widerfahren in dieser Zeit der Sommerhitze, bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird. Das ist in anderen Worten in unserem Festkalender gesprochen, bis das Fest des Posaunenblasens gefeiert wird. Ich werde das gleich noch erklären. In Lukas 21, Vers 24 haben wir das auch nochmal. Und da sagt unser Herr: Sie, gemeint sind die Juden, werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und sie werden gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also, dass wir Jerusalem zertreten sehen, da knüpfe ich an den Nachmittagsdienst an, das hat hier im Wort Jesu seine zeitliche Begrenzung. Bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und viele dachten auch, das hat unser Bruder ja erwähnt, dass 1967, als Jerusalem eingenommen worden ist, dass das ein Zeichen dafür sei, jetzt ist es zu Ende, Jerusalem ist nicht mehr zertreten unter den Nationen. Aber das stimmt nicht. Das Herzstück Jerusalems, der Tempelberg, steht immer noch unter der Verwaltung einer jordanischen Selbstverwaltungsbehörde. Und die Juden müssen zum Teil zähneknirschend und tatenlos mit ansehen, was dort auf dem Tempelberg läuft, bautechnisch und in anderer Hinsicht. Da gibt es immer wieder interessante Nachrichten. Das heißt, das Herzstück Jerusalems, der Tempelberg, ist zurzeit immer noch dem jüdischen Zugriff entzogen. Mitten in Jerusalem entscheidet eine jordanische Selbstverwaltungsbehörde über das, was dort auf dem Tempelberg passiert. Wer da zu Besuch kommen darf, was da gebaut wird und, und. Das muss man wissen, um zu begreifen, jawohl, Israel hat noch gar nicht die volle Verfügungsgewalt über Jerusalem. Es gilt immer noch, Jerusalem ist noch zertreten unter den Nationen. Nur wir erkennen schon die Richtung, in die es geht. Dass es auf dieses Biss, auf diese Erfüllung der Zeit der Nationen mit großen Schritten zugeht. Das erkennen wir wohl. Also dieses kleine Wort Biss ist pures Evangelium. Kann mich immer wieder faszinieren. Denn es sagt, Gottes Gerichte sind nicht endlos und nicht ziellos. Das sagt dieses kleine zauberhafte Wort mit drei Buchstaben. Biss. Israel wartet also heute, im Bild unseres Festkalenders gesprochen, auf das Fest der Posaunen. Das ist das große Biss, die Begrenzung dieser festlosen Zeit. Und so wollen wir uns jetzt dieses Fest der Posaunen miteinander anschauen. 3. Mose 23, Vers 24. Redet zu den Kindern Israel und sprich, im 7. Monat, am 1. des Monats, soll euch Ruhe sein, ein Gedächtnis des Posaunenhalts, eine heilige Versammlung. Bei diesem Gedächtnis des Posaunenhalts handelt es sich um das jüdische Neujahrsfest. Das hatte ich in der Einleitung schon mal kurz erwähnt. Das hat seinen Grund darin, dass Gott den 7. Monat des bürgerlichen Jahres, an dem der Auszug aus Ägypten stattfand, zum 1. Monat im religiösen Festkalender Israels erklärte. Und deshalb dieses Paradoxon, dass sozusagen der 1.1. Israels am 1.7. dieses göttlichen Festkalenders gefeiert wird und dieses Posaunenfest am 1. des 7. Monats das jüdische Neujahrsfest ist, genannt Rosh Hashanah, Haupt des Jahres. Und schon hieraus können wir den Charakter dieses Festes als Startschuss eines Neuanfangs erkennen. Dieses Fest liegt am Beginn eines neuen Jahres, leitet einen neuen Zeitabschnitt ein. Und so eben auch in seiner prophetischen Bedeutung. Mit dem Fest der Posaunen beginnt im Festkalender Gottes der in der Zukunft liegende, noch unerfüllte Teil. Hatten es die ersten drei Feste mit dem ersten Kommen Jesu zu tun? Hatte es das vierte Fest, das Wochenfest, mit dem Kommen des Heiligen Geistes zu tun? So erfüllen sich die drei Herbstfeste bei dem zweiten Kommen unseres Herrn. Und dabei kommt diesem Fest der Posaunen der Eröffnungscharakter zu, so wie es sich für Posaunen ja auch gehört. Bei dieser Posaune handelt es sich um das hebräische Wort Shofar. Und wenn Sie sich erinnern, dieser Begriff fiel heute Nachmittag schon einmal. Bei der Eroberung der Altstadt, als die ersten jüdischen Einheiten an der Westmauer angekommen waren, wo dann dieser jüdische Militärrabbiner kam und dieses Widderhorn, das Shofar nahm und geblasen hat, in der Hoffnung damit dieses Fest der Posaunen, diese Befreiung einzuleiten. Das war zu früh geblasen. Diese Posaunen, dieses Shofar, wird nicht von Menschen geblasen, sondern von Gott. Und das müssen wir uns auch immer wieder merken in unseren Endzeithoffnungen, dass wir nicht vorzeitig in die Posaunen blasen, sondern das wollen wir Gott überlassen. bei diesem Schofar, diesem Widderhorn, auf dem man normalerweise nur einen Ton blasen konnte, handelt es sich um ein Instrument, das einmal als militärisches Signalinstrument verwandt wurde, gibt es mehrere Bibelstellen, und das auch geblasen wurde als Signal bei der Thronbesteigung des Königs. Wir lesen 1. Könige 1, Vers 34, da spricht David: Und Zadok, der Priester, und Nathan, der Prophet, sollen ihm, gemeint ist Salomo, zum König über Israel salben. Und ihr sollt in die Posaune, in das Schofarhorn stoßen und sagen, es lebe der König Salomo. Das war wieder dieser Moment, wo diese Gegenrevolution lauerte. Und wo der Bruder Salomos schon einige Treuen Davids eingeladen hatte. Und er sich zum König machen lassen wollte. Und das dann dem David berichtet wird. Und David ganz schnell handelt. Und hier Zadok und Nathan ruft und ihn sagt, nein, nein, jetzt ganz fix in die Posaune stoßen und sagen, es lebe der König Salomo. Damit sollte die Thronbesteigung, die Inthronisierung Salomos eingeleitet werden. Und von diesen beiden Bedeutungen des Schofar als militärisches Signalinstrument und eben insbesondere auch als Signal der Thronbesteigung des Königs leitet sich auch die prophetische Bedeutung dieses Festes ab. Es geht um die Wiederkunft Christi, es geht um die Sammlung der Gemeinde, es geht um die Sammlung Israels und es geht insbesondere und zutiefst um die Thronbesteigung Christi. Salomo ist hier ein prophetischer Typus, ein Abbild auf diesen im messianischen Friedensreich herrschenden König und Messias. David ist auch ein Abbild auf Christus. In seiner Niedrigkeit, in seiner Verfolgung, in seinem Kampf. Da gibt es ganz interessante Parallelen. Aber als David den Tempel bauen wollte, da sagte Gott ihm, nein, Blut klebt an deinen Händen, du nicht. Aber dein Sohn, der soll mir den Tempel bauen. Und während David viele Kriege geführt hat, ist das bei Salomo nicht mehr der Fall. Salomo hat ein Friedensreich. Unter Salomo hatte Israel die größte Ausdehnung, die dieses Land als Reich je hatte. Und es hatte Frieden. Und der Tempel wurde gebaut. Und damit ist Salomo ein Typus auf den Messias im großen tausendjährigen messianischen Friedensreich auf Erden. Denn Jesus wird genannt in Jesaja 9, Vers 6, der Friedefürst. Ja, da sehen wir diese ganz innere Beziehung zu Salomo, der dieser Friedenskönig war. Diese Wiederkunft Christi, die hier im Fest der Posaunen von Gott gefeiert wird, diese Wiederkunft Christi vollzieht sich in zwei Etappen. Zunächst seine für die Welt unsichtbare Wiederkunft in den Lufthimmel zur Sammlung und Heimholung seiner Gemeinde, sein Kommen zu seiner Gemeinde. Wie wir es in 1. Thessalonicher 4 ab Vers 13 lesen. Und dann geht's erst wieder, im Bilde gesprochen, nach oben. Der Herr kommt in die Lufthimmel seiner Gemeinde entgegen und zieht diese zu sich und geht dann mit ihr wieder in die Himmelswelt, um dort unter anderem erst die Zeit vor dem Bämer, dem Richterstuhl Christi, der Vollendung der Gemeinde, der Darstellung der Gemeinde vor dem Vater ablaufen zu lassen. Und erst danach, nach der Entrückung der Gemeinde, so meine Schau nach der Bibel bisher, beginnt diese letzte 70. Jahrwoche für Israel. Und erst nach Ablauf dieser 70. Jahrwoche nach der Zeit der großen Drangsal für Israel, nach all den großen Gerichten der Offenbarung, wie wir sie in Offenbarung 6 bis 18 beschrieben finden. Erst nach Ablauf dieser Zeit kommt es dann zur sichtbaren Wiederkunft Christi auf den Ölberg mit seiner Gemeinde zu seinem Volk Israel. Also das erste ist sein Kommen zu seiner Gemeinde. Das ist unsichtbar und geht gleich wieder Richtung Himmelswelt. Und das zweite Kommen ist dann zu seinem Volk Israel mit seiner Gemeinde, mit seiner vollendeten Gemeinde. Und dann nicht nur in den Lufthimmel, sondern dann, wie es im Sacharja heißt, dass seine Füße auf dem Ölberg stehen werden. Und beide Etappen der Wiederkunft Christi, sowohl die zu seiner Gemeinde als auch dann nach Abschluss der 70. Jahrwoche zu seinem Volk Israel, beide Etappen der Wiederkunft Christi werden vom Schall der Posaune begleitet. Zunächst bei der Entrückung der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 und 17. Da lesen wir: Denn der Herr selbst wird mit gebietenem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, verborgen, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Warum heißt es hier extra, mit der Posaune Gottes herniederkommen? Das ist ganz tief eine Verknüpfung zu diesem Fest des Posaunenblasens. Mag sein, dass auch hier ein Bild aus dem Militärwesen der Sammlung natürlich hier auch eine Rolle spielt. Mag sein, dass hier einfach dieses große Blasen Gottes zur Sammlung seiner Gemeinde eben im Bild ausgedrückt wird. Ja, natürlich auch. Aber es ist zutiefst eben eine Linienführung hin zu diesem Fest des Posaunenschalls. Und ich freue mich auf diesen Tag, an dem Gott diese Posaune bläst und uns alle zu sich ruft. Im Übrigen, auch in der Parallelstelle 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 52, schreibt Paulus: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Klammer auf, bei dieser letzten Posaune aus 1. Korinther 15, Vers 52 handelt es sich nach meiner Auffassung nicht um die siebte Posaune aus Offenbarung 11, Vers 15. Das Buch der Offenbarung gab es damals noch gar nicht. Darauf konnte Paulus sich also explizit nicht beziehen. Sondern hier ist einfach nur die letzte Posaune gemeint, die dann in dieser Sammlung Gottes seiner Gemeinde geblasen wird und die diese Entrückung zu ihm hin auslösen wird. Klammer zu. Ja, auf diesen Schall der Posaune Gottes, auf diesen großen Tag der Zeitenwende warten wir als Gemeinde Gottes. Wir warten nicht auf den Antichristen. Wir warten nicht auf die letzte große Drangsal. Wir warten nicht auf. Wir warten auf diesen Schall der Gottesposaune. Auf diesen Tag, an dem der Herr uns zu sich ruft. Also während ich das sage, ich kann es kaum glauben, kaum fassen, dass dieser Tag kommt. Diese Posaune irgendwann geblasen wird. Ich glaube, ich werde nie in meinem Leben mich so gefreut haben, eine Posaune blasen zu hören. Dann geht's aufwärts ihm entgegen. Das Fest des Posaunenschalls. Aber nicht nur wir. Auch das Volk Israel wartet auf dieses Fest des Posaunenblasens. Denn damit endet ja auch für das Volk Israel die Zeit der Beiseitestellung, die Zeit der festlosen Periode.
Wir lesen: Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird, und also auf diese Weise wird ganz Israel errettet werden. Wenn für die Gemeinde die Posaune Gottes erschallt und die Gemeinde ihrem Herrn entgegengerückt wird, dann beginnt Israels Uhr wieder zu ticken. Dann beginnt auch diese 70. letzte Jahrwoche zu laufen.
Dieses Bibelwort aus Römer 11, 25 bis 26 stellt also einen inneren Zusammenhang zwischen der Vollendung der Gemeinde und der Errettung ganz Israels her. Aber ich betone nochmal, wie in meinem Einführungsdienst, meinem allerersten hier zu Römer 9 bis 11, dass das nicht bedeutet, dass das am selben Tag geschieht. Ja? Also die Entrückung heißt nicht, an diesem Tag ist nun auch Israel, ganz Israel errettet. Sondern ich habe gesagt, wir müssen das im Bild dieses Wechselraumes bei einem Staffellauf sehen. Damit beginnt es wieder.
Nach der Entrückung der Gemeinde folgt also die Reinigung und Vollendung im Reinigungsgericht vor dem Richterstuhl Christi. 1. Korinther 3, Verse 11 bis 15 lesen wir unter anderem davon. Wir haben das mal vor 3 Jahren hier gemacht, in dem Zyklus das kommende Gericht. Deshalb habe ich es dieses Jahr nicht gemacht, obwohl wir letztes Jahr mal davon sprachen, dass wir das auch mal machen wollen. Ich habe das nicht vergessen. Und wenn wir jetzt sehen, dass nach der Entrückung der Gemeinde ja erst die Vollendung und durch Reinigung der Gemeinde vor dem Richterstuhl Christi stattfindet, dann erkennen wir auch, dass schon von daher die Auffassung, dass die Entrückung der Gemeinde erst am Ende der 70. Jahrwoche sein soll, wie es manche wertvolle Brüder vertreten, das kann von daher eigentlich schon nicht sein. Denn nach Auffassung dieser Brüder würde quasi die Entrückung zum Herrn am Ende der 70. Jahrwoche sofort umschlagen in ein mit ihm wieder auf die Erde kommen. Wo bleibt denn da dieses Bema Christi und die Durchrichtung und Vollendung der Gemeinde? Ja, also daran kann man schon sehen, das kann nicht am Ende dieser 70. Jahrwoche sein, nach meiner Auffassung. Zum Abschluss der 70. Jahrwoche kommt Christus dann also mit seiner Gemeinde auf den Ölberg zur Errettung seines Volkes in dieser großen letzten Drangsalzschlacht, wo es dann ganz, ganz eng wird für Israel. Das wurde heute Nachmittag auch schon angesprochen. Und auch jetzt, bei seiner Wiederkunft zu seinem Volk Israel, wird wieder die Posaune als Zeichen der Sammlung geblasen. Matthäus 24, 30 bis 31, da heißt es: Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels, jetzt nicht in den Wolken, auf den Wolken des Himmels, und jetzt nicht verborgen, unsichtbar, sondern mit Macht und großer Herrlichkeit. Wir sehen also, was hier beschrieben wird, ist nicht der Zeitpunkt der Entrückung, sondern ist die zweite Etappe seiner Wiederkunft zu seinem Volk in Macht und großer Herrlichkeit. Und dann heißt es in Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Hier haben wir es wieder. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Diese Auserwählten, die hier versammelt werden, ist nicht die Gemeinde. Die ist ja nicht mehr da. Wir sind ja nicht mehr auf der Erde, dass wir von den 4 Winden, den 4 Ecken der Erde her gesammelt werden, sondern hier geht es um die Auserwählten, um das Volk Israel. Jesaja 11, Vers 12 bestätigt uns das. Da heißt es von dieser Zeit, er, gemeint ist dieser Messias, wird die Vertriebenen Israels zusammenbringen, und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den 4 Enden der Erde. Jesaja 11, Vers 12 macht also deutlich, wo die Linie dieses Wortes aus dem Matthäus 24 hier begründet ist. Im Übrigen, Das ist auch keine Überraschung, dass hier eine massive äußere Sammlung des Volkes Israel beim sichtbaren Kommen Jesu noch erfolgen muss. Zurzeit leben immer noch mehr Juden in New York als in Israel. Ja? Es ist eine verschwindende kleine Schar. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl gar nicht im Kopf. Weiß es jemand jetzt aus dem Kopf?
Also man geht davon aus, dass es 17 Millionen Juden in der Welt gibt und circa 5 oder 5,5 Millionen leben im Land. Gut. Also ein Drittel.
Also kein Wunder, dass am Ende dieser Zeit massiv auch noch eine äußere Sammlung des Volkes erfolgen muss. Ja, die Sammlung der Gemeinde bei der Entrückung und die Sammlung Israels bei der sichtbaren Wiederkunft Christi, das sind also die beiden Großereignisse, für die das Fest der Posaunen prophetisch im prophetischen Kalender Gottes steht. Von uns aus gesehen also das nächste große Ereignis im Heilsplan Gottes. Wir warten auf dieses Fest des Posaunenblasens als Gemeinde und als Volk Israel. Damit kommen wir zu dem zweiten Herbstfest, dem Versöhnungstag, Yom Kippur. 3. Mose 23, 27 bis 32. Doch am 10. dieses 7. Monats ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll euch sein. Und ihr sollt eure Seelen kasteien, demütigen. Und ihr sollt Jahwe ein Feueropfer darbringen. Der Versöhnungstag stellt im gottesdienstlichen Leben Israels den Mittelpunkt dar. Nur einmal im Jahr, eben an diesem Versöhnungstag, durfte der Hohepriester stellvertretend für das Volk das Allerheiligste betreten. Die unmittelbare Gegenwart Gottes aufsuchen. Denn die wird im Allerheiligsten an der Bundeslade dargestellt. Der Thron Gottes, die unmittelbare Gegenwart Gottes. An diesem Versöhnungstag, einmal im Jahr, nur der Hohepriester. Können wir überhaupt ermessen, von daher, was das für ein Vorrecht ist, dass wir jederzeit hinzutreten dürfen zu dem Thron der Gnade? Jederzeit? Ich habe manchmal den Eindruck, wir wissen gar nicht mehr, wie eigentlich von der Heiligkeit Gottes her gesehen, das ein unglaubliches Vorrecht ist. Denn gerade das sollte am Versöhnungstag deutlich werden. Die Heiligkeit Gottes ist so groß und der Mensch in seiner Unheiligkeit passt so wenig zu diesem heiligen Gott, dass nur ein einziges Mal im Jahr und da auch nur die absolute geistliche Elite, der Hohepriester und auch der nur unter Bedeckung des Blutes in dieses Allerheiligste eintreten durfte. Damit sagt Gott, wir können eigentlich als unheilige Menschen und als heiliger Gott überhaupt nicht zusammenkommen, das geht gar nicht. Und wir heute dürfen jederzeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, wie es im Hebräerbrief heißt. Lasst uns das nicht für selbstverständlich nehmen. Das ist es nicht. Das darf es jetzt sein, aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, unter dem Zeichen des Blutes, da sind wir wieder beim Passafest. Aber wir wollen das doch in diesem großen Rahmen sehen, wie es uns hier auch durch den Versöhnungstag vor Augen geführt ist, was das für ein Vorrecht ist, jetzt nicht mehr Angst haben zu müssen, sondern wie Kinder zum Vater hinzutreten zu dürfen. Was für ein Vorrecht. Die Kinder, die kommen rein und mein Kleiner, da kann ich arbeiten, da kann ich diktieren, da kann ich ein riesen Schild an meiner Tür haben, das ist ihm wurscht, der kommt rein. So dürfen wir kommen zum Vater. Und deshalb brauchen wir auch nicht, wenn wir beten, nur guter Gott sagen, wie das oft so gemacht wird. Gott ist für uns mehr als nur ein guter Gott. Gott ist unser Vater. Und davon dürfen wir Gebrauch machen, von dieser Anrede. Darum heißt es auch immer wieder, dreimal in der Bibel, diese Anrede Gottes, aber, lieber Vater, damit dürfen wir zu ihm nahen. Machen wir von diesem Vorrecht ganz Gebrauch. Hier im Festkalender Gottes liegt nun aber der Schwerpunkt auf dem Wort oder besser auf dem Kasteien der eigenen Seele. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Unser Bruder hat in seiner Übersetzung das Wort demütigen gelesen. In meiner Bibelübersetzung steht kasteien. Wörtlich im Hebräischen heißt dieses Wort sich verneinen, sich versagen. Das kann wiedergegeben werden mit kasteien und auch mit demütigen. Ja, das geht alles in die Richtung, aber sich verneinen, sich versagen wäre die wörtliche Übersetzung. Und dieses Wort wird im Zusammenhang mit diesem Versöhnungstag dreimal gebraucht. Dreimal werden wir aufgefordert und sie sollen an diesem Tag ihre Seelen kasteien. Dreimal. Dieses Wort kasteien drückt ein Bußfasten aus, das sich mit anderen Zeichen der Trauer wie das Tragen von Sack und Asche verbindet. Und dieser dreifache Begriff des Kasteiens, des Sich-Verneinens, Sich-Versagens, ist nun auch der Schlüssel für die zukünftige prophetische Bedeutung dieses Versöhnungstages. Wir lesen in Sacharja 12, den Versen 10 bis 12. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage im Tal Megiddo. Und dann ab Vers 12, und wehklagen wird das Land, jedes Geschlecht besonders. Und jetzt wird Stamm für Stamm aufgeführt, dass die wehklagen werden. Und dieser Begriff des Wehklagens entspricht hier inhaltlich dem, was bei unserem Versöhnungstag hier dreimal mit dem Begriff des Kasteiens, des sich selbst Verneinens, des sich Demütigens ausgedrückt ist. Bei dem Fest der Posaunen ging es um die äußere Sammlung des Volkes Israel. Bei dem Versöhnungstag geht es um die innerliche Heimkehr des Volkes zu seinem Gott. Mit der Wiederkunft Jesu kommt der Tag, an dem das ganze Volk seine Sünde erkennen und darüber bitterlich Leid tragen werden. Sie werden in dem Gekreuzigten ihren Messias erkennen. Die Decke wird von ihren Augen genommen. Auf einen Schlag werden sie ihre ganze Schuld und Sünde erkennen. Das wünsche ich keinem von uns. An einem Tag Decke weg und sich sehen in seiner ganzen Sünde. Das macht Gott bei uns sehr gnädig, ne? Schritt für Schritt. Da geht's richtig. Decke weg. Und da kommt es zu einem so bitterlichen Leidtragen und Wehklagen, dass das wirklich für jeden Stamm aufgeführt wird. Der Begriff, der überschlägt sich, der wird geradezu 12-fach, 13-fach, 14-fach gebraucht, immer wieder. Das wird ein unheimliches Bußfasten sein, was von diesem Volk Israel ausgeht, wenn es den Messias erkennt und sieht, das ist ja der Gekreuzigte. Im Übrigen wird genau diese Geschichte, und die lasse ich weg auf Rat meines Bruders, ich will ein bisschen straffen, das ist genau der Moment, der in 1. Mose 45, den Versen 1 bis 8, bei der Geschichte zwischen Josef und seinen Brüdern prophetisch, symbolisch wiedergespiegelt wird. Wenn Josef sich mit einmal seinen Brüdern zu erkennen gibt und es dann von ihnen heißt, dass sie bestürzt waren vor ihm und er sagt, betrübt euch nicht, lasst eure Augen nicht entbrennen, heult nicht, weint nicht, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Golgatha. Ja, dieser Moment, lesen Sie sich das mal in Ruhe durch, 1. Mose 45, 1 bis 8, diese Begegnung, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, das ist eine typologische, prophetische Vorausdarstellung genau dieses Momentes, was im prophetischen Kalender Gottes geschehen wird an diesem Versöhnungstag, wenn Christus wiederkommt und sie ihn erkennen als den, den sie durchstochen haben. Sacharja 12 endet also mit der Wehklage jedes einzelnen Stammes. Und dann geht es nahtlos über Sacharja 13, Vers 1 mit dem Satz: An jenem Tage wird ein Quell geöffnet sein dem Hause Davids und den Bewohnern von Jerusalem für Sünde und für Unreinigkeit. Es ist komisch. Das heißt, eigentlich ist es nicht komisch, aber es scheint uns immer wieder schwer zu fallen. Israel wird seine Sünde offenbar, die Sünde wird aufgedeckt. Sie wird bekannt, es wird Leid getragen. Und dann, nach dem Aufdecken der Sünde, folgt ein Bedecken der Sünde. Es geht genau weiter, dass nach diesem Wehklagen der allererste Satz ist: An jenem Tag wird ein Quell geöffnet sein dem Hause Davids und den Bewohnern Jerusalems für Sünde und für Unreinigkeit. Ich wüsste nicht, wenn ich Ihnen sagen würde, ich habe den Jungbrunnen entdeckt. Den Brunnen, die Quelle, wo Sie hin können, reinspringen und dann sofort 30 Jahre jünger sind, je nachdem, der eine wünschte vielleicht nur 20 Jahre jünger sein. Wo alle Krankheiten, alle Kraftlosigkeit, aller Makel des Körpers verschwindet und sie steigen aus diesem Jungbrunnen, ja, wie so ein griechischer Gott. Das wäre was. Da würde ich, wenn ich diese Quelle hätte, reichlichen Zulauf haben. Sehen Sie, das betrifft nur unseren Leib. Und doch wären wir begierig auf diese Quelle, diesen Jungbrunnen. Warum sind wir denn nicht viel mehr begierig auf diesen Quell für Sünde und Unreinigkeit? Warum kommt denn da kaum jemand? Was ist denn dieser Quell für Sünde und Unreinigkeit? Was ist das denn? Na, das Kreuz. Nur das Kreuz ist dieser Quell für Sünde und Unreinigkeit. Vom Kreuz her, da fließt diese Quelle, die reinigt. Wir haben also nicht nur das Bild des Blutes vom Kreuz her, sondern wir haben vom Kreuz her auch dieses Bild der Quelle, der reinigenden Quelle. Lassen Sie uns doch viel mehr froh darüber sein, dass wir etwas gefunden haben, was viel mehr ist als ein Jungbrunnen für den Körper. Wir haben die Quelle für Sünde und Unreinigkeit. Davon dürfen wir heute Gebrauch machen, jeder einzelne von uns. Wir müssen nicht warten, wie das Volk Israel, auf diesen Tag. Wir dürfen heute kommen, wir dürfen heute von dieser Quelle Gebrauch machen. Und wir dürfen heute Menschen einladen zu dieser Quelle für Sünde und Unreinigkeit, zum Kreuz von Golgatha. Das Volk Israel wird erst an diesem Tag durchdringen vom Schatten der Opfertiere zum eigentlichen Wesen dieses Versöhnungstages, zum Kreuz von Golgatha. Aber wir dürfen es heute schon für uns in Anspruch nehmen und den Menschen weitersagen. Ich komme dann zum Laubhüttenfest, dem siebten und letzten Fest dieses Festkalenders Gottes. 3. Mose 23, Vers 34: Rede zu den Kindern Israel und sprich: Am 15. Tage dieses siebten Monats ist das Fest der Laubhütten, sieben Tage dem Jahwe. Dieses Fest hat seinen Namen von den Hütten aus Laub, in denen das Volk die sieben Tage dieses Festes wohnen sollte. In Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten und die Bewahrung in der Wüste, wo das Volk in Zelten wohnte. Also meine Jungs würden dieses Fest wahrscheinlich mit Begeisterung feiern. Max, deine Jungscher sicher auch. Das würde uns gefallen. Den Älteren vielleicht nicht so sehr, aber den Jüngeren allemal. Aber neben der dankbaren Rückschau hat dieses Laubhüttenfest auch eine prophetisch zukünftige Perspektive. So wie Gott sein Volk damals aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, so wie Gott es damals durch den Gerichtsumweg der Wüste hindurch bewahrt und in das verheißene Land gebracht hat, so wird Gott sein Volk auch zukünftig aus allen Ländern sammeln, in die sie zerstreut waren, und sie im Land der Verheißung die volle Erfüllung all seiner Verheißungen erleben lassen. Das Laubhüttenfest wird in 2. Mose 23, Vers 16 genannt das Fest der Einsammlung im Ausgang des Jahres. Es handelt sich also um das Fest am Ende des landwirtschaftlichen Jahres, um ein Erntedankfest zum Abschluss der Ernte, zur Einbringung der vollen Ernte. Und das Laubhüttenfest steht damit als Fest der vollen, der ganzen Ernte, prophetisch für die Erreichung der göttlichen Heilsziele, für die Freude und das Glück der Gottesherrschaft auf Erden und für die Erlösung der ganzen Schöpfung. Das Laubhüttenfest steht vor allem für das im Alten Testament vielfach angekündigte messianische Friedensreich auf Erden, für das sogenannte tausendjährige Reich. Und deshalb spielt dieses Laubhüttenfest in diesem tausendjährigen Friedensreich des Messias auch noch eine besondere Rolle zukünftig. Sacharja 14, Vers 16. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die diese Gerichtswege Gottes dann am Ende noch überlebt haben, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, welche wieder Jerusalem gekommen sind, der Anschluss an das, was unser Bruder heute Nachmittag erwähnte, dass sie von Jahr zu Jahr hinaufziehen werden, um den König Jahwe der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Also die Bibel sagt nicht, dass Weihnachten im tausendjährigen Reich gefeiert wird. Aber die Bibel sagt klar, das Laubhüttenfest, das wird in diesem tausendjährigen Reich noch gefeiert. Ja, warum? Warum? Hat es sich nicht erfüllt? Warum feiern sie noch dieses Laubhüttenfest? Einmal sicherlich als dankbarer Rückblick, aber dann vor allem auch als Ausblick. Denn wir wissen, dass in diesem tausendjährigen Reich Gott noch nicht mit seiner ganzen Schöpfung zum Ziel gekommen ist. Dass es noch viele gibt, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Auferstehung erlebt haben. Das Gericht vor dem weißen Thron, der Feuersee, der zweite Tod, für viele Geschöpfe noch aussteht. Es gibt also noch einen massiven Gerichtsweg, der sich dort noch anschließt, geschichtlich. Und deshalb hat im Tausendjahrreich das Laubhüttenfest nicht nur einen rückschauenden Charakter, dass Gott hier im Tausendjahrreich dieses Laubhüttenfest erfüllt und wir es deshalb feiern dürfen, sondern das Laubhüttenfest hat von daher im tausendjährigen Reich auch noch den vorausschauenden Charakter auf die, die zur vollen Ernte auch zu dieser Zeit noch fehlen. Das Laubhüttenfest ist ein Fest der Freude. Ausdrücklich fordert Gott in Vers 40 das Volk auf, sich an diesem Fest 7 Tage vor ihm zu freuen. 7 Tage vor ihm zu freuen. Richtig eine Aufforderung. Macht das. 7 Tage Freude pur. 7, die Zahl der Vollendung. Beim Versöhnungstag Da ging es um das Kasteien der Seele. Dreimal wird darauf hingewiesen. Aber bei diesem Laubhüttenfest, da geht es um die Freude. 7 Tage sollen sie sich freuen vor dem Herrn. Und sehen Sie, so wird deutlich, dass auf Buße und Sündenbekenntnis eben die Freude, die der Vergebung zugrunde liegt, folgt. Wer seine Sünde bekennt, sie nicht verbirgt, sie ans Licht stellt, der darf diese Freude erleben, die im Laubhüttenfest ausgedrückt wird. Und was sich heilsgeschichtlich im Festkalender Gottes abspielt, dürfen wir heute für uns persönlich schon vorziehen. Und da geht es nicht nur um das Sündenbekenntnis irgendwann mal am Anfang unseres Christseins. Wie viele Christen verlieren die Freude in ihrem Leben, weil sie unbekannte Sünde mit sich rumschleppen? Da spricht Paulus mal davon, dass er Angst hat, wenn er zu der Gemeinde kommt, dass viele die Reinigung von ihren Sünden vorher vergessen haben und er deshalb also hart mit ihnen wird reden müssen. Das ist eine Botschaft auch für Christen, dass wir die Dinge, die der Geist Gottes uns klar macht, an dunklen Punkten in unserem Leben, wo der Herr uns auch hier heiligen und reinigen und heil machen will, dass wir die nicht verbergen, sondern dass wir die ins Licht stellen, um dann diese Freude wieder ganz neu in unserem Leben zu erfahren, wie sie hier im Laubhüttenfest sich widerspiegelt, was auf das sich selbst Verneinen des Versöhnungstages folgt. Bitte, es geht bei diesem Selbstverneinen dieses Versöhnungstages nicht um ein Ausleben irgendeines Minderwertigkeitsgefühls. Oh, ich bin nichts, ich kann nichts, ich taug nichts und Entschuldigung, dass ich da bin. Sondern es geht um die tiefe innere Erkenntnis meiner Sünde und Schuld. Ja, das hat nicht diese psychologische Selbstverneinungskomponente, sondern es bezieht sich auf die Sünde und Schuld meines Lebens. Die soll ganz klar beim Namen genannt und nicht verheimlicht werden. Und dann kommt es von diesem Versöhnungstag hinein in die Freude des Laubhüttenfestes. Auch heute für uns ganz persönlich. Bitte nehmen Sie das auch für sich ganz persönlich hier und heute. Denn es gibt mir viel zu viele Christen, die diese Freude, die in ihrem Leben eigentlich sein dürfte, nicht wiedergespiegelt wird. Und das muss doch einen Grund haben. Und wenn ich beim Laubhüttenfest erlebe, das ist das Fest der Freude, und sehe, dem geht voraus dieses sich selbst verneinen, dieses Buße und Bekenntnis von Sünde und Schuld, dann habe ich den finsteren Verdacht, dass beim Verlust der Freude im Leben eines Christen es vielleicht bei diesem 6. Fest irgendwo mangelt, dass die Freude des 7. in unserem Leben nicht so durchdringt. Dieses tausendjährige Reich ist auch deshalb ein Fest der Freude, weil es hier sehr viel Grund zur Freude gibt. Wir lesen in Jesaja 2:2-4 von diesem tausendjährigen Reich. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jahwes feststehen auf dem Gipfel der Berge, erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Na, das sollte heute unseren Gemeindehäusern mal passieren. Selbst das Strömen auf die Langsteinbacher Höhe ist nur ein Rinnsal gegen das, was da strömen wird. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes, zum Hause des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen. Und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Na, ist das großartig, was die Menschen da im Innern erleben werden? Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Er wird richten zwischen den Nationen, Recht sprechen, vielen Völkern. Da haben wir die Antwort auf den internationalen Gerichtshof. Hier wird alles geklärt. Und sie werden ihre Schwerter zu Flugmessern schmieden ihre Speere zu Winzermessern, nicht mehr wird Nation wieder Nation das Schwert erheben. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Nicht mal mehr lernen werden sie. Das ist nicht nur die Abschaffung der Wehrpflicht, sondern das ist sogar die Abschaffung der Pistole aus dem Kinderzimmer. Sie werden den Krieg nicht einmal mehr lernen. Und Jesaja 11, 6 bis 10: Und der Wolf wird bei dem Lamme weilen und der Pardel, der Leopard, bei dem Böcklein. Und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Ein kleiner Pimpf ohne jede Angst und ohne jede Gefahr. Kuh und Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Loch der Natter. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde wird voll sein von der Erkenntnis Jahwes, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Fest der Freude. Wunderbar. Nach diesem Tag sehnt sich die ganze geschundene Schöpfung. Und jede Friedensdemonstration, die Friedensbewegung, die ökologische Bewegung, all die sind Ausdruck dieser großen Sehnsucht. Und ein letztlich zum Scheitern verurteilter Versuch, das heute in eigener menschlicher Kraft zu schaffen, was Gott prophezeit hat, dass er selbst es erst mit dem Kommen seines Sohnes tun wird. Dieser Tag kommt aber erst nach der Offenbarung der Söhne Gottes, nach der Entrückung, nach der Vollendung der Gemeinde, nach der sichtbaren Wiederkunft Christi auf diese Erde mit allen seinen Heiligen. Römer 8, 19: Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die warten heute auf diesen Tag. Und das Laubhüttenfest als Fest der Freude will uns in Gottes prophetischem Kalender auf diese große Zeit einstimmen. Und es möchte unsere Vorfreude, Sehnsucht und Erwartung wachhalten. Und die Laubhütten wollen uns auch daran erinnern, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. Wir wollen uns in unserem Leben auf diesen Tag unseres Herrn ausrichten. Und nicht in dieser Welt einrichten. Das sagen uns diese Laubhütten auch. Ganz praktisch für unser Leben. Richte dich nicht ein. Bleib unterwegs. Richte dich aus. Warte auf diesen Tag des Posaunenschalls, an dem der Herr kommt und uns zu sich holt. Amen.